Noch 13 Tage bis zu den US-Präsidentschaftswahlen und die Umfragen, die sind ja schon seit Monaten wirklich super knapp. Es ist immer noch ein heftiges Kopf-an-Kopf-Rennen.
Trump oder Harris, gerade ist wirklich noch alles möglich.
Das ist, was die Woche wichtig war, mit einer Sonderfolge zu den US-Wahlen. Hi, ich bin Berit Ström.
Und ich bin Magdalena Steffeli. Ja, und wir gehen in dieser Sonderfolge einfach mal beide Szenarien durch. Wenn Trump gewinnt, wäre er in einer zweiten Amtszeit einflussreicher als in der ersten. Und was würde das hier für uns in Europa alles bedeuten? Und wenn Harris gewinnt, wie groß wäre der Einfluss der ersten Präsidentin im Weißen Haus? Und würden Trump und seine WählerInnen das überhaupt akzeptieren? Oder gibt es dann im Worst Case sogar einen Bürgerkrieg?
Was passiert, wenn Harris gewinnt und was passiert, wenn Trump gewinnt, das besprechen wir jetzt zusammen mit Rieke Havertz. Sie ist internationale Korrespondentin für die Zeit in Washington und macht unter anderem auch den Zeit-Podcast Okay America. Hi.
Hallo.
Wie fühlst du dich so zwei Wochen vor den Wahlen?
So eine Mischung aus angespannt und müde, weil natürlich wahnsinnig viel zu tun ist. Und gerade bin ich in Pennsylvania, während wir sprechen, also in einem dieser Bundesstaaten, wo es sich mutmaßlich entscheiden wird, wer denn gewinnt. Und hier hat man das Gefühl, dass die Menschen alle wollen, dass es vorbeigeht. Und so dass die Politik und die Medien, wir sind natürlich alle irre nervös, weil es so knapp ist. Es kommt ja jeden Tag irgendeine neue Umfrage, alle starren wir drauf. Am Ende werden sie uns nicht wirklich was sagen können. Aber es ist gerade hier. Gestern war ich bei einer Trump-Rallye und habe da mit ganz vielen Leuten gesprochen. Und die sind natürlich überzeugt, dass Trump gewinnen wird. Und wenn man mit Harris-Anhängern spricht, sagen die, hey, wir werden es schaffen. Also es ist super spannend, man ist nervös und ein bisschen müde.
Das klingt total aufregend. Bevor wir jetzt auf die zwei Szenarien eingehen, lass uns einmal auf die aktuellsten Umfragen schauen. Gibt es da gerade minimale Tendenzen?
Es ist so knapp, dass ich glaube, jede Tendenz eigentlich unseriös ist. Also gerade kurz bevor wir hier in die Aufnahme gekommen sind, ist nochmal von der Washington Post eine neue Umfrage rausgekommen, die sagt, in allen diesen 7 Battleground States, also den 7 Bundesstaaten, in denen es sich wohl entscheiden wird, weil da eben die meisten Menschen nicht so ganz klar einsortierbar sind, in entweder demokratisch oder republikanisch, ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Insofern möchte ich jetzt nicht jemand sein, der sich festlegen muss. Ich habe in meinem eigenen Podcast neulich gesagt, ich wache morgens auf und denke, Harris gewinnt, und dann schlafe ich ein und denke, oh nee, Trump gewinnt. Also so eng ist es in mir drin auch.
Also wir wollen da jetzt gar nicht so zu tief einsteigen, aber ich glaube, wir müssen trotzdem einmal ganz kurz fürs Grundverständnis klären, dass die Wahlen in den USA ja nicht ganz so funktionieren, wie wir das hier bei uns vielleicht kennen. Da gibt es ja keine Koalitionsverhandlungen und eigentlich wird auch nicht der Präsident bzw. die Präsidentin, sondern nur indirekt so Wahlleute gewählt. Kannst du uns einmal nochmal ganz kurz erklären, was die wichtigsten Punkte sind, die in den USA anders laufen als bei uns? Weil du hast es jetzt auch gerade schon erwähnt, mit dem es gibt diese paar Staaten, in denen es sich entscheiden wird und so. Nur damit wir das noch einmal klar haben, bevor wir dann in den Inhalt reinsteigen.
Ja, auf jeden Fall. Also jeder gibt hier seine Stimme ab, jeder, der wahlberechtigt ist und sich für die Wahl hat registrieren lassen. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Es ist nicht so, dass wenn man hier 18 wird, dass man automatisch wahlberechtigt ist, sondern man muss sich registrieren lassen, um zur Wahl zu gehen. Das ist zum Beispiel eine Hürde, warum auch die Wahlbeteiligung oft relativ niedrig ist. Und dann wählen die Leute zwar entweder Trump oder Harris, aber eigentlich nur indirekt, weil dieser Popular Vote, so heißt das, also die jede einzelne Stimme eines jeden Bürgers und einer jeder Bürgerin, zählt nicht, sondern die wählen in ihren jeweiligen Bundesstaaten sogenannte Wahlleute. Und das ist das Electoral College. Und 270 Wahlleute braucht man. Das ist die Mehrheit von diesen über 500, um einfach Präsident werden zu können. Und dann kommen wir zu diesen Bundesstaaten, die ich gerade angesprochen habe. Wenn man zum Beispiel in Kalifornien wohnt, dann weiß man, ich kann zwar republikanisch stimmen und sagen, ich bin für Trump, aber Kalifornien ist so in der Mehrheit demokratisch geprägt von den Menschen, die da wohnen, dass immer die Demokraten gewinnen. Das heißt, Kalifornien mit seinen sehr vielen Wahlleuten, die dazu vergeben sind, fällt sicher an die Demokraten und damit an Harris. Und dann gibt es andere Bundesstaaten wie zum Beispiel Oklahoma, ganz, ganz sicher republikanisch. Da wohnen so viele Menschen, die konservativ sind, die wählen immer republikanisch. Das heißt, Trump muss sich keine Sorgen machen, der wird die Wahlleute in diesem Bundesstaat gewinnen. Und dann gibt es eben immer ein bisschen unterschiedliche, aber in diesem Wahljahr 7 Bundesstaaten, dazu zählt Pennsylvania, wo ich gerade bin, wo das nicht so klar ist, wo eben ungefähr die Hälfte demokratisch wählt, die andere Hälfte republikanisch und dann halt noch so ein paar, die die dazwischen sind. Und deswegen gucken alle Parteien und alle Journalistinnen und alle Meinungsforscher auf diese 7 Bundesstaaten, weil wenn man die dann gewinnt oder eine Mehrheit von denen gewinnt, dann kommt man zu dieser magischen Grenze von 270 Wahlleuten und gewinnt die Wahl. Das heißt, in ganz vielen Bundesstaaten hier ist es eigentlich egal, ob ich zur Wahl gehe oder nicht, was demokratisch so ein bisschen frustrierend ist, weil ich weiß, dass meine Stimme nicht wirklich zählt, weil die schon untereinander aufgeteilt sind. Und deswegen sind zum Beispiel auch Kamala Harris und Donald Trump fast jeden Tag irgendwo in Pennsylvania, in Wisconsin, in Michigan, in North Carolina oder in Arizona, weil sie wissen, da müssen wir die Menschen noch überzeugen. Kamala Harris muss nicht nach Kalifornien fahren und Donald Trump muss nicht nach Montana fahren, weil da ist der Drops schon gelutscht. Insofern sind es eben diese 7 Bundesstaaten, die ganz wichtig sind.
Aber dieses The Winner Takes It All Prinzip führt ja im Endeffekt dann schon auch dazu, dass es sein kann, dass die Person gewinnt, die gar nicht unbedingt die Mehrheit der Stimmen hat.
Genau, so war das auch bei der 2020-Wahl. War es so, dass Biden sowohl dieses Electoral College gewonnen hat, als auch die Mehrheit der Stimmen. Aber 2016 zum Beispiel hatte Hillary Clinton ja mehr Stimmen von den Wählern, aber hat eben nicht diese 270 erreicht und deswegen hat sie verloren. Und deswegen gibt es auch ganz viele Menschen hier im Land, die sagen, hey, wir müssen dieses System ändern und es gibt auch Initiativen, aber das ist super schwer, weil dafür müsste die amerikanische Verfassung geändert werden und dafür braucht man sehr große Mehrheiten im Kongress und weil Demokraten und Republikaner sich ja auch kaum noch was einigen können, ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses System absehbar geändert wird. Aber fair ist es eigentlich nicht, zumal kleinere Bundesstaaten überrepräsentiert sind. Das heißt, meine Stimme in Kansas zählt vielleicht mehr als meine Stimme in Kalifornien, weil dieses Electoral College so zusammengesetzt ist, wie der Kongress zusammengesetzt ist von den Stimmenanteilen her. Und im Kongress hat jeder Bundesstaat 2 Senatorinnen und im Repräsentantenhaus wird es nach der Bevölkerungsanzahl ausgerechnet, wie viele Abgeordnete jeder Bundesstaat hat. Aber das heißt, Kalifornien als großer Bundesstaat hat 2 Senatoren und Iowa als kleiner Bundesstaat oder bevölkerungsarmer Bundesstaat hat auch 2 Senatoren. Das heißt, viele sagen hier auch, ey, das ist nicht nur ungerecht, weil eigentlich meine einzelne Stimme gar nicht zählt, sondern dann stimmt die Verhältnismäßigkeit auch nicht. Also es ist kompliziert, aber am Ende bleibt es dabei, die magische Zahl 270 Wahlleute müssen Harris oder Trump holen, um ins Weiße Haus einzuziehen.
Ja, das ist auf jeden Fall gar nicht so leicht zu erklären. Danke für den groben Überblick. Bevor wir in den Inhalt gehen, würde ich gerne zuerst mal auf den Tag oder die Tage nach der Wahl schauen, wenn das Wahlergebnis dann steht. Trump ist der Frage, wie er damit umgehen wird. Sollte er verlieren, bisher ausgewichen? Und wir erinnern uns an 2020, als Biden knapp gewonnen hat. Trump hat die Wahl bis heute nicht anerkannt, auf Wahlbetrug gepocht und dann ist ja auch der Sturm aufs Kapitol passiert. Mit welchen Szenarien wird diesmal gerechnet, falls Harris gewinnt?
Also erstmal glaube ich nicht, dass wir am 6. November, also am Tag nach der Wahl, wissen, wer gewonnen hat, weil ich gerade ja erklärt habe, wie kompliziert es ist und wie knapp es ist. Und dann zählt natürlich jede Stimme. Also nochmal ein Beispiel. Ich glaube, in Pennsylvania hat 2020 Biden mit nur ganz wenigen Stimmen Vorsprung diesen Bundesstaat geholt. Und da ist es halt so, wenn du halt 51% der Stimmen holst, dann kriegst du alle Wahlleute des Bundesstaates. Deswegen kommt es halt auf jede Stimme an und deswegen wird sehr genau gezählt. Und Donald Trump hat auch bei der vergangenen Wahl dann zum Beispiel gesagt, es muss nochmal nachgezählt werden, da stimmt was nicht. Da gab es in Arizona tagelang noch Auszählungen, weil er gesagt hat, nee, das kann doch nicht angehen. Und das heißt, ich glaube, wir müssen ein paar Tage warten, bis das Ergebnis feststeht. Und was dann passiert, sollte Harris gewinnen, das ist unklar, aber man muss sich auf jedes Szenario vorbereiten, nämlich dass Donald Trump wieder sagt, das ist nicht rechtmäßig. Hier haben Leute abgestimmt, die hätten gar nicht abstimmen dürfen oder Leute haben doppelt abgestimmt oder ich akzeptiere es nicht und ich versuche juristisch dagegen vorzugehen und das heißt, wir könnten wieder erleben, dass er sagt, hier versuche ich juristisch nochmal eine Neuauszählung an den Start zu bringen oder Georgia zum Beispiel als Bundesstaat hat entschieden, dass die Stimmen per Hand ausgezählt werden können. Das heißt, da kann es auch dauern. Und dann kann man natürlich auch sagen, da hat sich jemand verzählt, bitte nochmal auszählen. Und was dann am Ende passiert, ist auch etwas, was sich bis in den Dezember zieht, weil dann ist eine Frist, bis wohin dieses Wahlergebnis zertifiziert werden muss. Und dann müssen eben die Wahlleute noch nach Washington. Deswegen haben wir am 6. Januar 2021 diesen Sturm aufs Kapitol erlebt, weil das wiederum der Tag war, als alle im Kongress zusammengekommen sind, um wirklich final das Ergebnis zu zertifizieren. Das heißt, es kann im November ruhig bleiben Und dann kann aber was passieren, wenn tatsächlich dieser demokratische Prozess im Januar diese Wahl, die dann längst entschieden ist, aber auch noch per Verfassung zertifizieren soll. Aber es sind einige Leute nervös. Der Unterschied zu 2020 ist, dass Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Das heißt, er ist nicht im Weißen Haus. Er hat nicht die Möglichkeit, zum Beispiel in seiner Funktion als Präsident das Justizministerium anzurufen, versuchen, da Einfluss zu nehmen, zu sagen, ich schicke die Nationalgarde vor irgendwelche Wahllokale, um die zu beschützen oder um Einfluss zu nehmen. Diesen Einfluss hat er nicht, aber er hat natürlich juristischen Einfluss. Und wir wissen natürlich nicht, ob einzelne Anhänger von ihm in einzelnen Bundesstaaten vielleicht sagen, hey, uns passt das nicht und wir marschieren jetzt vor ein Wahllokal. Also ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert. Alle hoffen das hier, aber das ist ein bisschen unberechenbar. Und es kommt sicherlich auch darauf an, wie knapp das Ergebnis ist. Wenn Kamala Harris jetzt in ganz vielen Bundesstaaten gewinnt, die wichtig sind, dann wird es natürlich umso schwerer für ihn, das anzufechten.
Einmal ganz kurz vielleicht noch so eine ganz grobe Einschätzung. Also nach Trumps erster Amtszeit war das Fazit von Expertinnen ja so ungefähr, war schon schlimm, aber hätte vielleicht auch sogar noch schlimmer sein können. Also klar, der hat zum Beispiel durch die Besetzung von Richtern im Supreme Court natürlich auch einen bleibenden Einfluss in der US-Demokratie hinterlassen, aber gleichzeitig konnte er das System jetzt auch nicht komplett aushebeln, weil viele einfach auch sagen, dass sein Regierungsstil zu chaotisch war. Wäre so ein Trump 2.0 denn nochmal mächtiger als in seiner ersten Amtszeit, einfach weil er mehr Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten?
Ich glaube schon, es geht gar nicht so sehr darum, dass er mehr Zeit hatte, sich vorzubereiten, sondern dass er jetzt weiß, was er für Möglichkeiten hat. Er ist, glaube ich, in dieser ersten Amtszeit ein bisschen reingestolpert ins Weiße Haus. Ich glaube, so richtig hat er nicht damit gerechnet, dass er wirklich gewinnen würde. Und dann ist er da halt mal so reingestolpert und hat geguckt, was so geht. Hatte auch viele Mitarbeitende, die versucht haben, ihn eben innerhalb dieses Systems so ein bisschen einzuhegen und ihm vielleicht auch den Weg zu weisen. Er hatte noch viele rationale Stimmen um sich herum. Ich glaube, das wäre zum Beispiel etwas, was anders wäre, weil Trump absolute Loyalität voraussetzt für alle, die mit ihm arbeiten, die unter ihm arbeiten. Und ich glaube auch einige gar keine Lust mehr hätten, mit ihm zu arbeiten, weil sie sagen, den kann man nicht kontrollieren, dem kann man gar keine Ratschläge geben, wie man es vielleicht gut machen könnte. Der ist unbelehrbar und deswegen tun wir uns das gar nicht mehr an. Das heißt, ich glaube, A, hat er 4 Jahre Erfahrung als Präsident und weiß also jetzt, wie das System funktioniert. Und er könnte sich die Leute genauso suchen, wie er das gerne möchte. Es gibt trotzdem viele, zum Beispiel Republikaner, die sagen, genau seine erste Amtszeit spricht dafür, dass alle seine Rhetorik, die er jetzt im Wahlkampf hat, nicht unbedingt in Taten münden muss. Aber ich glaube trotzdem, dass eine zweite Amtszeit potenziell gefährlicher wäre als eine erste.
Geht es da so ein bisschen darum, wie er vielleicht seine Macht auch noch so weiter ausbauen und verstetigen kann? Was hat er denn da für Möglichkeiten?
Also es gibt unterschiedliche Szenarien, dass er zum Beispiel alle seine politischen Gegner juristisch verfolgen lässt und da seine Macht ausnutzt, weil er als Präsident das Justizministerium dafür missbrauchen kann. Er hat einen Supreme Court, also den obersten Gerichtshof hier, in dem von 9 Richtern 6 eher konservativ sind. 3 davon hat er selbst benannt. Das heißt, wenn Dinge vor dem Supreme Court landen würden, weil Leute sagen, Trump missbraucht sein Amt, dann würden die das vermutlich eher abschmettern. Es ist ein Urteil gefällt worden jetzt im Sommer, dass Präsidenten weitreichende Immunität garantiert, wenn sie etwas in ihrer Funktion als Präsident machen. Das heißt, er könnte sagen, ich bin aber doch Präsident, deswegen kann ich das machen. Dann gibt es Szenarien, dass er zum Beispiel sagt, ich schaffe das Bildungsministerium ab, weil ich finde, das braucht es nicht. Da sind zu viele Leute drin und die Bundesstaaten können selbst über ihre Bildung bestimmen. Es gibt Szenarien, in denen er zum Beispiel außenpolitisch aus der NATO, also aus dem Militärbündnis aussteigt, von dem auch Deutschland Teil ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Szenarien, wie er innen wie außenpolitisch seine Macht nutzen könnte in einem aus unserer demokratischen Perspektive negativen Sinne. Und dass er dann zum Beispiel auch versuchen könnte zu sagen, ich möchte, dass die Präsidentschaft nicht mehr auf 2 Amtszeiten begrenzt ist, wie das derzeit der Fall ist, sondern ich möchte weiterbleiben. Ich glaube, das ist ein eher unrealistisches Szenario. Auch dafür bräuchte es eine Verfassungsänderung. Aber er hat in seinen Wahlkampfreden sehr autokratische Tendenzen, was die Rhetorik angeht. Und das sollte niemand unterschätzen. Und das sollte niemand einfach nur abtun, indem man sagt, naja, aber die ersten 4 Jahre, die haben die USA und die Welt ja irgendwie auch überstanden.
Hm.
Schauen wir uns auch kurz die andere Seite an. Ich habe es öfter gelesen, selbst wenn Harris gewinnt, hätte sie wahrscheinlich gar nicht so viel Macht, weil die Republikaner zum Beispiel im Supreme Court, also im obersten Gericht, fast immer ein Veto einlegen können. Ist das auch deine Einschätzung?
Ich glaube, wichtiger ist die Frage, wenn Harris Präsidentin wird, wie sieht es dann im Kongress aus? Der Kongress hat ja zwei Kammern, der Senat und das Repräsentantenhaus. Da wird auch in diesem Jahr im November gewählt, im Repräsentantenhaus alle Sitze, im Senat 33 von 60. Und wenn diese beiden Kammern zum Beispiel an die Republikaner gehen, dann haben wir eine Demokratin im Weißen Haus, aber einen republikanischen Kongress. Und der Kongress in den USA ist dafür verantwortlich, Gesetze auf den Weg zu bringen und zu verabschieden, die dann zur Unterschrift beim Präsidenten oder bei der Präsidentin liegen. Und Harris hätte dann sehr wenig Gestaltungsspielraum, weil sie eben keine Mehrheiten im Kongress hätte. Das würde sie, glaube ich, mehr behindern als der Supreme Court. Der Supreme Court ist, was er ist. Damit hatte Biden jetzt auch zu tun. Er hat ja 2020 die Wahl genommen. Da war die Verhältnismäßigkeit auch schon so. 6 eher konservative Richter, 3 eher liberale. Und trotzdem hat Biden zum Beispiel das Infrastrukturgesetzespaket, ein Riesengesetzespaket, verabschieden können, weil er die Mehrheiten im Kongress dafür gefunden hat. Das grundsätzliche Problem in den USA ist, dass so viele Dinge umstritten sind, wie zum Beispiel Frauenrechte oder Gesundheitsversorgung, dass eben oft, wenn sich die Politik nicht einigen kann, sehr entscheidende Fragen vor dem Supreme Court landen, wie zum Beispiel die Frage, haben Frauen ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch? Und das haben wir erlebt, dass der Supreme Court dieses Recht, was es ganz lange gab in den USA, gekippt haben. Und das ist natürlich die Befürchtung, dass das auch weiter passieren könnte. Aber ich glaube, Harris als Präsidentin müsste vor allen Dingen darauf hoffen, dass eine der beiden Kongresskammern auch demokratisch in der Mehrheit ist, damit man dann versuchen kann, eben über Gesetze, und das ist ja der normale Weg, Politik zu gestalten.
Okay, dann gehen wir jetzt mal genau in diese Themen rein, die du auch gerade schon genannt hast. Wir fangen allerdings mit einem anderen Thema an, und zwar Einwanderungspolitik, was ja auch ein krasses Streitthema war jetzt im Wahlkampf. Trump hat wirklich krass gegen MigrantInnen gehetzt. Wir erinnern uns zum Beispiel an dieses TV-Duell und Trumps Aussage in Springfield, they are eating the dogs.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Das wurde vielleicht auch ein bisschen lustig aufgegriffen auf Social Media, aber es ging natürlich um was super Ernstes, also nämlich darum, dass ja MigrantInnen verunglimpft werden und Fake News über die verbreitet werden. Dafür gibt es natürlich gar keine Belege. Und auch sonst hat er bei früheren Veranstaltungen zum Beispiel MigrantInnen auch mal als Tiere bezeichnet oder ja die größte Abschiebeaktion der Geschichte angekündigt. Das ist natürlich alles sehr rassistisch, aber eben auch auf einer rhetorischen Ebene so übertrieben, dass man sich darunter, finde ich, fast gar nichts mehr vorstellen kann. Also was könnte er denn tatsächlich konkret machen beim Thema Einwanderungspolitik?
Zum einen das, was er alles Rassistisches sagt, das verfolgt ein ganz klares Wahlkampfziel, nämlich Angst zu verbreiten. Und ganz viele Menschen, mit denen man hier im Land spricht, selbst wenn sie weit weg von der Grenze wohnen, sagen, es kommen viel zu viele Menschen ins Land. Und die, die ins Land kommen, das sind die Falschen in Anführungszeichen. Also das sind eben Kriminelle und das sind Drogenhändler und das sind Leute, die hier für Unruhe sorgen. Das ist halt das rhetorische und strategische Ziel dahinter. Und was er als Präsident machen könnte, er würde versuchen, die Grenze zu Mexiko, die Südgrenze, wirklich dicht zu machen. Also damit hat er 2016 sehr erfolgreich Wahlkampf gemacht, dass er immer gesagt hat, build that wall, also die Mauer bauen. Er hat es ja auch angefangen. Also es gibt diese Mauer, die mehr so ein Stahlzaun ist, aber sehr hoch und sehr unüberwindlich. Das Problem ist, man kann diese Grenze, die sehr, sehr lang ist zu Mexiko, gar nicht in Gänze abriegeln. Das ist einfach fast unmöglich. Aber er würde sicherlich diese Mauer weiterbauen. Er würde sicherlich viele Bundesmittel da reinsetzen, die Mauer zu bauen und auch Menschen direkt wieder abzuschieben. Und jeglichen Anreiz, den Menschen haben, in die USA zu kommen, auf welchem Wege auch immer, den würde er versuchen zu minimieren. Und es gab auch unter Trump als Präsident berichtet, dass zum Beispiel Familien, die ins Land gekommen sind, getrennt wurden voneinander und die Zustände in den Unterkünften, wo Migrantinnen auf ihre Abschiebung gewartet haben oder darauf, dass überhaupt ihr Antrag auf Asyl bearbeitet wurde, dass da furchtbare Zustände herrschten. Das heißt, ich glaube, er würde sehr, sehr viele Mittel eben finanziell aufwenden, um auch Grenzpolizei zu stärken und Leute direkt wieder wegzuschicken und eine Rhetorik in seine Politik zu bringen, die sagt, kommt bitte gar nicht erst. Wobei, man muss sagen, auch Biden und Harris als Präsident und Vizepräsidentin haben immer gesagt, wenn ihr keine Aufenthaltserlaubnis habt, kommt nicht. Kommt nicht in dieses Land, weil ihr habt dann wenig Aussicht darauf, hier zu bleiben. Und trotzdem machen sich die Menschen aus vielerlei Gründen auf den Weg, weil sie hoffen, ein besseres Leben zu finden, weil sie in ihrem eigenen Heimatland politisch verfolgt werden, weil sie wirtschaftlich hoffen, in den USA besser leben zu können. Es gibt ja sehr, sehr viele Gründe in den USA, wie auch in Europa, warum Menschen versuchen, in diese Länder zu kommen. Und das ist sicherlich auch unter einer Präsidentin Harris wäre es nicht so, dass die USA sagen würden, alle Grenzen sind auf, weil das ist auch unter Biden jetzt nicht so.
Du hast ja jetzt Harris schon erwähnt. Bei ihr ist es ja so, dass im Wahlkampf die Einwanderungspolitik immer wieder als ihr Schwachpunkt dargestellt wurde, weil während ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin die Zahlen der Grenzüberquerungen in die USA eine Zeit lang besonders hoch waren. Aber sie hat auch eine strengere Migrationspolitik angekündigt, oder?
Ja, das hat sie. Also zum einen sind die Zahlen hochgegangen, weil unter Biden als Präsident zum einen dann irgendwann die Pandemie sich abgeschwächt hat. Das heißt, es war dann insgesamt wieder mehr Bewegung an der Grenze. Und genau das, was ich gerade gesagt habe, unter Biden hatten die Menschen eher das Gefühl, es gibt eine Chance, in die USA zu kommen. Und sie können vielleicht bleiben, auch wenn Bidens Politik das gar nicht wiedergespiegelt hat. Aber er hatte eben eine ganz andere Rhetorik als Trump. Und Biden hat jetzt auch über einige präsidiale Verordnungen eine strengere Grenzpolitik erlassen. Das heißt, die Grenze wird teilweise wirklich auch geschlossen, wenn es zu viele Grenzübertritte pro Tag gibt. Und Harris trägt das mit. Und weil sie von den Republikanern im Wahlkampf so angegriffen wird, sie wird Grenzzarin genannt, weil sie als Vizepräsidentin sich eigentlich um das Thema Einwanderung kümmern sollte. Da ging es aber vor allen Dingen darum, mit vielen Ländern in Südamerika zu versuchen zu lösen, warum kommen die Menschen überhaupt? Also eher den ersten Schritt zu verhindern, dass Menschen überhaupt ihr Land verlassen müssen und nicht unbedingt die Grenze zu schützen. Aber im Wahlkampf wird natürlich alles schwammig und es ist für Trump und die Republikaner einfach zu sagen, sie ist schuld daran, dass die Menschen kommen. Und deswegen hat auch Harris gesagt, ich war Senatorin, ich war Justizministerin in Kalifornien, auch einem Grenzstaat, und habe sehr viele strikte Gesetze da erlassen. Und es gab in diesem Jahr ein überparteiliches Einwanderungsreformpaket zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress, was Biden und die Demokraten und Harris mitgetragen hätten, obwohl es sehr, sehr strikt gewesen wäre. Und dann hat Trump, und das ist tatsächlich Fakt, zu seinen Republikanern im Kongress gesagt, das könnt ihr nicht durchgehen lassen, weil dann habe ich im Grunde genommen kein Wahlkampfthema mehr. So direkt hat er das nicht gesagt, aber natürlich ist es für Trump einfacher, wenn er mit einem Angstszenario, über das wir gerade gesprochen haben, Wahlkampf machen kann, anstatt dass Biden und Harris sagen können, guck, wir haben jetzt ein Gesetz verabschiedet mit den Stimmen der Republikaner überparteilich, das versucht, dieses Problem, was wir anerkennen als Problem, zu lösen. Und das ist das, was Harris jetzt zum Beispiel immer im Wahlkampf sagt und sagt, ja, Einwanderung ist ein Problem, wir wollten daran und Trump hat es verhindert. Was mehr durchdringt bei den WählerInnen, ist die Frage, ich glaube, bei denen, die viel Angst haben, ist es halt immer leichter, mit Angst Wahlkampf zu machen, als mit Hoffnung beziehungsweise mit konkreten Problemlösungen. Und deswegen glaube ich, ist eben bei vielen WählerInnen hier Einwanderung eins der Top-Themen, weswegen sie am 5. November zur Wahl gehen.
Bleiben wir bei konkreten Problemlösungen und gehen zum Thema Krankenversicherung, die in den USA ja super teuer ist. Also die meisten US-AmerikanerInnen mit Krankenversicherung sind über ihren Arbeitgeber versichert. Und für die Leute, die nicht über die Arbeit versichert sind, hat Obama damals dann irgendwann diesen Affordable Care Act oder auch Obamacare eingeführt. Und Trump hat ihn dann in seiner ersten Amtszeit immer wieder angegriffen und jetzt auch im Wahlkampf viel sich darüber beschwert, einfach weil er findet, dass es zu teuer für den Staat ist. Und auf die Frage, ob er einen neuen Ansatz für Gesundheitspolitik hat, hat er im TV-Duell geantwortet, er hätte Concepts of a Plan. Was ich finde, klingt auch ein bisschen vage und nicht so sehr nach konkreter Problemlösung. Weißt du denn mehr darüber?
Nein, da müsste ich in Donald Trumps Kopf gucken können und das kann ich nicht. Mhm. Das ist die Frage, ob das glücklich oder unglücklich ist, dass ich das nicht kann. Aber er wurde seitdem häufiger darauf angesprochen, auch sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance. Und so richtig viel konkreter ist es nicht geworden. Sie wollen halt einfach Obamacare, also diese Gesundheitsversorgung für alle, nicht. Und das ist eben auch ein Prinzip der Trump-Wahlkämpfe, dass er vor allen Dingen sagt, was er nicht will und dass er dann in großen Superlativen darüber spricht, was alles besser unter ihm wird. Deswegen ja auch sein Slogan Make America Great Again. Und das wendet er im Grunde auf jedes Thema an. Einwanderung mit ihm gestoppt. Wirtschaft, die beste Wirtschaft, die Amerika je gesehen hat. Energie, wir werden Drill, Baby, Drill, ist eins seiner großen Themen. Und bei der Gesundheitsversorgung sagt er halt, es wird auf jeden Fall besser. Und dann gibt es zum Beispiel so etwas, was Medicare heißt hier in den USA. Das ist eine Gesundheitsversorgung vor allen Dingen für die RentnerInnen. Und da sagt er zum Beispiel auch sehr unterschiedliche Sachen. Er sagt bei einer Rallye, niemals werde ich das angreifen, dass da irgendwie es Probleme gibt. Dann sagt er auf einer anderen Rallye wieder das andere. Also man weiß es nicht ganz genau, aber er hatte ja 4 Jahre Zeit als Präsident, sich darum zu kümmern, Obamacare, was es ja damals schon gab, weil es ja eben eine Politik von Obama war, zu verändern und sein eigenes System zu implementieren und hat es nicht gemacht. Insofern kann man sich vorstellen, wie weit er da jetzt noch gekommen ist. Und das hat er zum Beispiel auch versucht, vor den Supreme Court zu bringen. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtige Fragen oft beim obersten Gerichtshof landen. Ganz viele haben immer versucht, Obamacare über den Supreme Court zu kippen und es ist bislang nicht gelungen. Und deswegen gibt es diese Versicherung noch. Und ich glaube, es wird nicht so sein, dass Trump in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft ein völlig neues Konzept von Gesundheitsversorgung in den USA vorlegen würde.
Ja, und auch unter Harris würde der Affordable Care Act auf jeden Fall bleiben. Sie verteidigt ihn ja auch immer wieder. Würde sie als Präsidentin da trotzdem nochmal irgendwas verändern?
Ich glaube, das wäre nicht ihre erste Priorität, weil es mit allen Schwächen, die auch dieses System hat, erst einmal funktioniert. Aber es gab zum Beispiel jetzt eine Initiative von Biden und Harris noch, gewisse verschreibungspflichtiger Medikamente im Preis zu senken, vor allen Dingen Insulin. Sehr viele Menschen hier in den USA haben Diabetes. Und ich glaube, da würde sie versuchen, weiterzumachen, weil selbst mit dem Affordable Care Act, ihr habt es gerade schon gesagt, Gesundheitsversorgung ist wahnsinnig teuer hier in den USA. Wenn man zum Arzt geht, ist es wahnsinnig teuer. Und man muss im Grunde entweder sofort seine Versichertenkarte hinlegen oder sagen, wo man versichert ist, oder seine Kreditkarte. So. Und viele Menschen können sich dann trotzdem vieles nicht leisten oder dann eben Medikamente, die sie jeden Monat brauchen. Und ich glaube aber, dass Harris erst einmal den Affordable Care Act so lassen würde, wie er es versuchen würde, ihn eher auszubauen und es besser zu machen. Weil es gibt auch immer noch Menschen im Land, die auch sagen, ich will auch diesen Affordable Care Act nicht. Aber was Harris auf jeden Fall wollen würde, ist mehr Staat. Also, dass der Staat sich mehr kümmert um alles, was Sozialpolitik angeht. Und das ist etwas, was viele konservative BürgerInnen eher skeptisch betrachten, weil die sagen, weniger Staat ist besser. Ich möchte nicht, dass der Staat sich so groß einmischt in mein Leben, auch wenn man vielleicht von außen betrachtet und aus einer deutschen Perspektive sagen würde, aber es ist doch gut, wenn der Staat sich darum kümmert, dass jeder krankenversichert ist. Aber viele finden das hier problematisch und da würde sicherlich eine Harris-Präsidentschaft versuchen, weiter auch Überzeugungsarbeit zu leisten, zu sagen, warum das gut ist und warum es den Menschen am Ende nicht nur eben ihre Gesundheit verbessert, weil sie zum Arzt gehen können, sondern auch Geld spart, wenn eben der Staat da hilft.
Ja, mit zum Thema Gesundheitspolitik gehört ja auch die Gesetzgebung rund um Schwangerschaftsabbrüche. Das ist ja ein super polarisierendes Thema, bei dem Trump jetzt wohl sogar gegen seine eigene Frau steht. Die hat sich nämlich Anfang Oktober öffentlich für das Recht auf Abtreibung ausgesprochen.
There is no room for compromise when it comes to this essential right that all women possess from birth. Individual freedom.
Ob das es wirklich was bei ihm bewirkt? Bis jetzt hat er ja seine Meinung nicht geändert. Früher hatte er aber schon mal andere Meinungen zu Abtreibungen. Warum ist das so ein großes Thema bei ihm?
Weil er weiß, dass die Republikaner und vor allen Dingen die vielen christlichen WählerInnen unbedingt wollen, dass ihr Präsident gegen Abtreibung ist. In den USA wird zwischen Pro-Life und Pro-Choice unterschieden. Pro-Life ist eben für das Leben, das heißt, ungeborenes Leben zu schützen unter allen Umständen. Pro-Choice ist für die Wahlfreiheit von Frauen in einem gesetzlichen Rahmen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass auch die Demokraten hier nicht sagen, man kann bis zum 9. Monat abtreiben und es gibt keine Regulierung, sondern Roe v. Wade war da sehr klar, bis zur 12. Woche, unter medizinischen Umständen auch bis zur 24. Woche. Und ansonsten ging es dann, ähnlich wie in vielen anderen Ländern, auch nicht mehr. Also Spätabtreibung nur nach medizinischem Notfall. Und die Republikaner versuchen es jetzt so darzustellen, dass die Demokraten sagen, man kann alles mit seinem ungeborenen Kind machen, was man möchte. Das wollen die Demokraten nicht. Sie wollen halt Roe v. Wade zurückbringen. Donald Trump ist, glaube ich, als Person komplett unideologisch. Ich glaube, der als Privatmann hat gar keine Meinung dazu, ob er jetzt pro Abtreibung oder gegen Abtreibung ist, beziehungsweise in früheren Jahren hat er durchaus als New Yorker Geschäftsmann mal darauf angesprochen gesagt, ja, ja, Frauen sollen das selbst entscheiden können, aber das kann er nicht, weil er braucht diese Wählerstimmen. Und dann hat er sogar kurz damit geliebäugelt zu sagen, wenn ich Präsident werde, werde ich ein bundesweites Abtreibungsverbot unterstützen, weil er aber jetzt gemerkt hat, dass die Demokraten so erfolgreich in Anführungszeichen leider damit sind, dass sie Wahlkampf machen mit, wir holen die Frauenrechte zurück, wenn wir die Präsidentschaft haben, wir schützen Frauenrechte, wir sind für die Wahlfreiheit von Frauen, wir sagen, der Staat hat nichts in der Arztpraxis von Frauen zu suchen und auch nichts in euren Schlafzimmern, weil es geht nämlich nicht nur um das Recht auf Abtreibung, sondern auch um Reproduktionsrechte und kann ich zum Beispiel künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen, können schwule oder lesbische Paare adoptieren, all diese Fragen stehen hinter der Frage von Abtreibungsrechten. Und Trump hat dann aber gemerkt, okay, die Demokraten sind eben damit sehr erfolgreich und mobilisieren sehr stark ihre WählerInnen. Und auch viele Frauen sagen, ey Leute, ich möchte das wirklich selber entscheiden, wenn ich mal in so eine Situation komme. Und deswegen sagt er jetzt nicht mehr, oh, ich möchte ein nationales Abtreibungsverbot, sondern er sagt, jeder Bundesstaat solle das für sich entscheiden. Und so wie es eben der Supreme Court auch gesagt hat, dass stellt seine Basis einigermaßen zufrieden, aber trotzdem lässt es noch eine Chance für die Demokraten, weil zum Beispiel Harris dann sagen kann, aber wenn wir es den einzelnen Bundesstaaten überlassen und dann ein so restriktives Abtreibungsrecht wie in Texas zum Beispiel umgesetzt wird, wo alles nach der sechsten Woche strikt verboten ist und unter Strafe steht, Texas ein wahnsinnig großer Bundesstaat ist und Menschen dann vielleicht hunderte Kilometer fahren müssen, um eine medizinische Hilfe zu bekommen. Und es gibt Fälle in den USA, dass Frauen enorme Komplikationen hatten oder gestorben sind, weil sie in ihrem Ort, in dem sie leben, keine medizinische Hilfe bekommen haben. Und deswegen ist das ein Thema, was, glaube ich, für die Demokraten sehr gut funktioniert in diesem Wahlkampf, so wie eben für Trump das Thema Einwanderung. Und deswegen schlingert Trump da so ein bisschen. Aber er könnte niemals in einem Wahlkampf öffentlich sagen, ich bin dafür, dass Frauen das selber entscheiden.
Harris' Standpunkt ist ja ganz klar pro-choice. Wir hören hier jetzt einmal ganz kurz einen Ausschnitt von ihr aus dem Podcast Call Her Daddy.
A bunch of these guys up in these state capitals are writing these decisions because they somehow have decided that they're in a better position to tell you what's in your best interest than you are to know what's in your own best interest. It's outrageous.
Aber wäre es theoretisch möglich, dass die Demokraten Roe v. Wade wieder zurückbringen auf einer Landesebene oder können die jetzt eigentlich auch nur auf der Bundesstaatenebene gucken, wie es weitergeht?
Harris hat gesagt, wenn sie Präsidentin ist, dann werden sie alles dafür tun, Roe v. Wade wieder zurückzubringen. Dafür bräuchte sie halt wieder den Kongress. Da sind wir wieder dabei, dass eben nur allein die Präsidentschaft nicht alles retten kann oder also aus demokratischer Sicht nicht alles retten kann. Aber das sagt sie immer wieder, wenn es auf meinem Tisch landet, dann unterschreibe ich es sofort und dann könnte es natürlich auch sein, wenn sie zum Beispiel im Repräsentantenhaus eine demokratische Mehrheit hat, dass sie dann auch so ein Gesetz durch den Senat kriegen, weil nicht alle Republikaner ganz so strikt sind. Und das Irre ist ja auch, eine Mehrheit der BürgerInnen, egal welcher Partei angehörig oder wen sie präferieren als Präsident oder Präsidentin, ist dafür, dass in einem gewissen Maße Frauen ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch haben sollte. Das heißt, eigentlich ist die Mehrheit der Bevölkerung dafür und trotzdem ist es ein ideologisch so umkämpftes Thema.
Okay, nächstes Thema, was tatsächlich dann vielleicht auch sogar ein bisschen Auswirkungen auch auf uns hier in Europa hat, ist Klimapolitik, weil die USA sind ja auch der zweitgrößte Verursacher für CO2-Emissionen auf der ganzen Welt. Das heißt, was da in der Klimapolitik passiert, das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf uns. Aber so bei der Recherche habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dieses Klischee, demokratischer Präsident gleich Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und republikanischer Präsident gleich mehr fossile Brennstoffe, geht nicht so ganz auf. Kannst du uns einmal ganz kurz die Standpunkte der beiden dazu sagen?
Na, grundsätzlich ist das schon ein bisschen so, wie du beschreibst. Harris ist auf jeden Fall, wäre als Präsidentin diejenige, die Klimaabkommen versuchen würde einzuhalten, die auch zum Beispiel als Vizepräsidentin unter Biden gemeinsam für enorme Elektromobilität gepusht haben. Das ist eine ganz große Initiative von Biden und Harris gewesen, die sagt, wir müssen in Richtung Klimaneutralität gehen, aber weil, da sind wir wieder in dem Bundesstaat, in dem ich gerade bin, in Pennsylvania, hier zum Beispiel Fracking betrieben wird, also natürliches Gas gefördert wird, was umstritten ist, aber was hier sehr viele Arbeitsplätze schafft und natürlich den Bundesstaat wirtschaftlichen Aufschwung gebracht hat, kann sie nicht sagen, was sie schon mal gemacht hat vor Jahren. Ich würde Fracking verbieten. Und jetzt versucht sie sich da so ein bisschen durchzuwurschteln und zu sagen, ich bin nicht dagegen, Fracking zu verbieten. Ich glaube aber, das eine schließt das andere nicht aus. In einem gewissen Maße müssen wir auch davon profitieren. Aber der Fokus muss auf grünen Energien liegen, auf anderen Initiativen. Und sie versucht da so ein bisschen, so die Kombischiene nenne ich das mal. Aber grundsätzlich müsste man davon ausgehen, dass Harris als Präsidentin versucht, Klimaschutz auch zu einer ihrer Top-Prioritäten zu machen, weil das viele in ihrer Partei auch von ihr verlangen. Aber Fracking ist zum Beispiel so ein kritischer Punkt. Trump auf der anderen Seite hat gesagt, er würde versuchen, auf jeden Fall Restriktionen für Unternehmen aus Klimaerwägungen heraus wieder zu lockern, dass eben Unternehmen nicht mehr so viel Klimaschutzziele einhalten müssen. Und das ist eins seiner großen Schlagworte, habe ich, glaube ich, anfangs der Sendung schon mal gesagt, Drill, Baby, Drill. Also Bohr, Baby, Bohr. Er will auf jeden Fall überall, wo es geht, nach Gas bohren. Er will fracken. Alles, um die USA energieunabhängig zu machen von anderen Ländern. Und unter ihm gab es auch Initiativen, zum Beispiel in geschützten Gebieten nach natürlichen Ressourcen zu bohren und zu fracken. Das heißt, Trump wäre sicherlich aus globalen Klimaschutzerwägungen der als kritischer zu betrachtende Präsident, weil er auch, wir erinnern uns, als er Präsident wurde, 2017 an seinem ersten Tag im Januar, als er den Amtseid abgelegt hat, aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist. Und deswegen würde es sicherlich schwierig werden unter Trump, zumal das Thema Klimaschutz in den USA, ganz viele Menschen hier haben eine ganz hohe Awareness, was das angeht. Also denen ist das sehr bewusst und denen ist das sehr wichtig. Aber es gibt sehr, sehr viele Bereiche, da ist es gar nicht wichtig. Und da geht man immer noch in die Supermärkte und kriegt die Plastiktüten hinterhergeschmissen. Super kleines Beispiel, aber daran sieht man, dass bei vielen Menschen immer noch nicht das Bewusstsein da ist, dass das eins der absolut wichtigsten Themen der Zukunft ist. Und da wäre Harris, auch wenn sie nicht eins zu eins nur 100% gute, in Anführungszeichen, Initiativen hat, was Klimaschutz angeht, dennoch diejenige, die aus globaler Perspektive die besseren Positionen hat.
Okay, damit sind wir erstmal durch die innenpolitischen Themen durch und schauen ins Ausland. Dort finden ja gerade zwei große Kriege statt, auf die die USA als Waffenlieferant bzw. Geldgeber schon richtig großen Einfluss hat. Einmal der Krieg im Nahen Osten. Die USA gehört zu den engsten Verbündeten von Israel und Trump hat sich selbst mal als den pro-israelischsten Präsidenten der US-Geschichte bezeichnet. Während seiner ersten Amtszeit hat er auch viele Wünsche von Israel erfüllt, zum Beispiel die annektierten Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anerkannt. Aber jetzt ist die Situation natürlich eine ganz andere und die Bilder vom Leid der Zivilbevölkerung in Gaza und auch im Libanon stehen im Raum. Denkst du, er könnte da nochmal seinen Kurs ändern?
Das glaube ich nicht. Bislang hat er das im Wahlkampf nicht gemacht. Er hat nur gesagt, dieser Krieg müsse sofort beendet werden, hat aber nicht spezifiziert, wie er denn Einfluss nehmen wolle auf den israelischen Premier Benjamin Netanyahu, damit auch das genau passiert. Und hat eine deutliche Pro-Israel-Haltung, du hast sie gerade schon skizziert. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir unter Trump im Weißen Haus jemanden erleben würden, der den Fokus sehr auf das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza setzt. Und dieser Konflikt breitet sich ja gerade weit über Gaza hinaus auf. Und das ist ja eine große Sorge in der Region und in der Welt. Aber es gibt keine konkreten Initiativen von Trump, wie genau er eine Waffenruhe erzwingen wollen würde.
Biden hat sich da ja im letzten Jahr, gerade was die Waffenruhe angeht, schon als Vermittler versucht, war aber gleichzeitig auch ziemlich hin und her gerissen, weil es unter den Demokraten ja einfach viele sehr pro-israelische und viele sehr pro-palästinensische Menschen gibt. Und vor allem an den Unis gab es ja auch monatelang Proteste und so. Und eigentlich hat die USA mit den Waffenlieferungen ja auch ein ziemlich großes Druckmittel gegen Israel. Könnte das sein, dass Harris da vielleicht sogar noch stärker Richtung Waffenruhe drängen würde, als Biden das bisher gemacht hat? Oder glaubst du, das bleibt ungefähr gleich so in der Kraft?
Ich glaube, es wird ähnlich bleiben. Harris hat im Wahlkampf gesagt, dass für sie der Stopp der Waffenlieferung erstmal nicht zur Disposition stehen. Auch sie versucht, diesen Mittelweg zu sagen, man steht an Israels Seite nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober. Und gleichzeitig war sie aber früher als Biden deutlich kritischer, was Israels Vorgehen in Gaza angeht, hat deutlich früher auf das Leid der Zivilbevölkerung hingewiesen, hat früher auf eine Waffenruhe gedrängt. Da ist Biden dann ja irgendwann auch eingeschwenkt, als er auch gesehen hat, wie viele Probleme ihm das mit gewissen Teilen der Bevölkerung und seiner Partei bereitet hat. Aber die USA werden sich nicht komplett von Israel abwenden. Das ist nicht die Rolle der USA und das ist auch unter Harris nicht zu erwarten. Die Frage stellt sich, glaube ich, eher, welchen Einfluss die USA auf Israel mit einem Premier Benjamin Netanyahu gerade überhaupt noch nehmen können. Und eigentlich waren es immer die USA, die da den größten Einfluss haben. Und das scheint sehr, sehr schwierig geworden zu sein in den letzten Wochen und Monaten. Biden hat auch hinter verschlossenen Türen, und das wird dann aber doch immer wieder irgendwie an Medien durchgespielt, sehr kritisch über Netanyahu gesprochen, hat ihn teilweise Arschloch genannt, offensichtlich. Also er ist da auch sehr frustriert. Und Harris würde sicherlich darauf drängen, gemeinsam mit anderen Verbündeten eine Waffenruhe herzustellen, aber einen kompletten Kurswechsel zu Biden würde ich nicht erwarten.
Und dann ist da natürlich auch noch der Ukraine-Krieg. Trump selbst betont immer wieder seine guten Beziehungen zu Putin und im Wahlkampf hat er schon angekündigt, dass er den Krieg in der Ukraine schnell beenden will. Wie genau könnte das aussehen?
Auch das müsste man Donald Trump fragen und darauf hat er keine Antwort. Er sagt ja gerne, er ist ein Dealmaker und er würde sich dann mit Putin zusammensetzen. Er hatte, als er Präsident war, 2018 so ein berühmtes Treffen mit Putin in Helsinki damals, wo sie eine Pressekonferenz gegeben haben, wo aber die USA sich eigentlich aufgeregt haben, weil Trump Putin vermeintlich ein bisschen nach dem Mund geredet hat. Die Sorge von vielen westlichen Verbündeten ist, dass so ein Frieden oder solche Friedensverhandlungen vor allen Dingen zulasten der Ukraine gehen könnten, dass Trump Zelensky unter Druck setzt und sagt, die Gelder, die aus den USA kommen, die sind jetzt sowieso nur noch eine Leihgabe und vielleicht stellen wir sie auch ganz ein und du musst jetzt an den Verhandlungstisch und das würde notwendigerweise bedeuten, dass zum Beispiel Zelensky bereit wäre, auf Territorium zu verzichten, was ja momentan für keinen der westlichen Verbündeten der Ukraine eine Option ist und deswegen glauben viele, dass so ein Friedensplan vor allen Dingen bedeuten würde, dass Putin mehr bekommt, als er bekommen sollte. Aber auch das hat Trump nicht ausbuchstabiert bislang.
Wenn er sich aber finanziell aus der Ukraine zurückziehen würde, dann würde das auf jeden Fall auch teurer für Europa werden wahrscheinlich. Harris hat auf dem Parteitag im August zum Beispiel gesagt, dass wenn sie gewinnt, sie der Ukraine weiter stark zur Seite stehen will und kritisiert Trumps Kurs als zu russlandfreundlich. Heißt das, unter ihr wird es dann auch einfach so weitergehen wie mit Biden oder wird die da eigene Zeichen setzen?
Nein, da würde ich total auf Kontinuität setzen. Das Problem auch da wieder, sind wir wieder beim Kongress und bei dem schönen Konstrukt Demokratie. Die Gelder, die die USA in die Ukraine schicken, müssen durch den Kongress gehen. Und wenn die Mehrheiten sich da ändern, und wir haben das in diesem Jahr schon einmal erlebt, dass die republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus monatelang diese Gelder für die Ukraine blockiert hat, auch weil Trump zum Beispiel gesagt hat, blockiert diese Gelder, weil es eben ein gutes Wahlkampfthema ist. Viele Menschen auch gestern hier, als ich mit Leuten da in der Trump-Schlange gestanden habe, haben gesagt, warum schicken wir Gelder in die Ukraine, wenn wir das Geld hier im eigenen Land doch viel nötiger brauchen, zum Beispiel um unsere Grenze zu sichern. Und deswegen könnte das natürlich wieder passieren, dass Harris Präsidentin ist und dann eine republikanische Mehrheit in irgendeiner dieser Kammern im Kongress sagt, glauben wir aber nicht, dass wir so viel Geld noch in die Ukraine schicken sollten. Aber die Unterstützung von Harris, die Solidarität, auch die Gemeinschaft mit dieser westlichen Allianz, in der ja eben auch Europa stark ist, Deutschland stark ist, die würde bestehen bleiben unter Harris.
Wenn es um Kriege geht, geht es ja auch immer wieder um die NATO, also das Sicherheitsbündnis. Und Trump hat sich in letzter Zeit immer wieder kritisch dazu geäußert und sich über NATO-Mitgliedsländer beschwert. Und er hat auch damit gedroht, dass die USA austreten wird. Wie wahrscheinlich ist das?
Ist ganz schwer zu sagen, weil er diesen Austritt der NATO als Präsident nicht vollzogen hat. Das sagen jetzt auch die, die ihn eher verteidigen, dass das eben Rhetorik ist und er keine Taten folgen lassen würde. Dass es Trump nur darum ginge, dass die Europäer ihren fairen Anteil zahlen in dieser Militärallianz, also ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Was fast alle Mitgliedsländer getan haben, vor allen Dingen seit der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, schwächt eine solche Rhetorik ein Militärbündnis, wenn einer der wichtigsten und größten Partner, die USA, die eben den größten Verteidigungshaushalt haben im NATO-Bündnis, die das größte Militär haben, wenn der immer wieder damit spielt, vielleicht den Bündnisfall, also wenn ein NATO-Mitgliedsland angegriffen wird, dass dann alle Bündnismitglieder zu dessen Verteidigung kommen, vielleicht nicht so ernst nimmt, dann kann das natürlich für Putin zum Beispiel ein Signal sein, naja, mal gucken, wenn ich meine imperialistischen Expansionspläne weiter ausbaue, dann muss ich vielleicht nicht fürchten, dass die USA sich einschalten, weil Trump da hin und her gerissen ist. Insofern ist das aus europäischer und NATO-Sicht auf jeden Fall eine bedenkliche Rhetorik, unabhängig davon, ob er tatsächlich das Bündnis verlassen würde oder nicht, wo ich sagen würde, ich vermute eher nicht. Aber die Rhetorik ist gefährlich.
Wäre Kamala Harris die einfachere Partnerin für Europa bzw. für die NATO?
Absolut, weil sie würde in der NATO verbleiben, sie würde den Bündnisfall ernst nehmen, sie würde an allen Gipfeln teilnehmen und das wäre aus NATO und transatlantischer Perspektive die verlässlichere Partnerschaft, auch wenn sicherlich Kamala Harris ihr Augenmerk zum Beispiel auch auf den Indo-Pazifik, auf den asiatischen Raum legen würde, aber es wäre eine sehr verlässliche Partnerschaft auf NATO-Ebene.
Und als allerletztes schauen wir jetzt nochmal ganz kurz auf die Wirtschaft bzw. die Handelsbeziehungen von den USA. Und da steht ja vor allem gerade im Fokus der Wettstreit mit China. Trumps Motto war bisher immer America first. Das war ja auch schon in seiner ersten Amtszeit so, also dass die eigene Wirtschaft an allererster Stelle steht. Und er sieht da vor allem Zölle als Möglichkeit, die US-Wirtschaft anzukurbeln. Also er hat auch schon angekündigt, für alle iPhone in die USA soll es 10% Zoll geben, für Waren aus China sogar 60%. Das ist auf jeden Fall eine krasse Ansage. Könnte das sein, dass Trump auch Europa dann mit in diesen Streit mit China irgendwie reinziehen wird? Oder ist das was zwischen denen stattfinden wird?
Primär wird das etwas sein, was zwischen Trump und China oder zwischen den USA und China stattfinden wird. Aber Handelsbeziehungen sind global und Europa wird sich dem nicht entziehen können. Und auch Europa und Deutschland und die G7 zum Beispiel, also die größten Industrienationen des Westens, in denen die USA sind, wir in Deutschland sind damit drin, Großbritannien, Frankreich, Kanada, andere, die treffen sich ja einmal im Jahr. Und die haben zum Beispiel im vergangenen Jahr, als sie sich getroffen haben, in Japan festgelegt, wie sie gemeinsam mit China umgehen wollen. Also die haben gesagt, wir können uns nicht komplett entkoppeln von China, das ist einfach utopisch, aber wir müssen mehr Distanz schaffen. Wir können uns nicht zu abhängig machen von China. Das heißt, wenn Trump mit China in einen Konflikt gehen würde, würde das sicherlich auch Europa mittangieren. Aber für Europa erstmal wichtiger wäre sicherlich die Ansage, dass Trump auf alle importierten Waren 10% Zölle erheben würde. Und in solche Handels- und Zollstreitigkeiten möchte man eigentlich nicht kommen. Aber Trump sagt auf jeden Fall America first, du hast es gerade genannt. Also der Protektionismus unter Trump würde auf allen Ebenen sicherlich zunehmen. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel seine Basis relativ gut findet. Die sagt, wir müssen uns nur um uns kümmern. Das natürlich, das aus meiner Sicht eher kurzsichtig ist, weil fast alle Themen, über die wir heute auch in dieser Sendung gesprochen haben, so global sind, das sehen halt viele hier nicht, weil sie auch sagen, Europa ist weit weg, China ist noch weiter weg, wir kümmern uns erstmal um unser eigenes großes Land und der Rest ist uns egal. Ich glaube nur, dass man das so heute nicht mehr sehen kann.
Was das Verhältnis zu China angeht, stehen die beiden KandidatInnen gar nicht so weit auseinander. Ich habe aber gelesen, Kamala Harris wäre offener für eine Kooperation mit China, wenn Europa mitmacht. Wie genau könnte das aussehen?
Ich glaube, das wäre das, was die G7 im vergangenen Jahr ein bisschen entworfen haben, dass man versucht, Abhängigkeiten zu verringern. Vielleicht mal ein praktisches Beispiel. TikTok zum Beispiel in den USA ja genauso beliebt wie auch in Deutschland. Da sind sich Republikaner und Demokraten ziemlich einig, dass sie sagen, wir verbieten das, wenn nicht der chinesische Staatseigentümer seine Haupteinteile an diesem Unternehmen abstößt, damit eben wir nicht das Gefühl haben, der chinesische Staat nimmt über TikTok Einfluss auf das, was auf Millionen Handys in diesem Land passiert. Da zum Beispiel gibt es eine relative Einigkeit hier zwischen Republikanern und Demokraten. Und die Harris-Regierung sagt zum Beispiel, würde sagen, also die beiden Regierungen sagt es jetzt, Harris würde es sicherlich auch machen, sensible Technologie sollte nicht aus China kommen. Und das könnte zum Beispiel auch etwas sein, wo man gemeinsam mit Europa sagen könnte, lasst uns da ein gemeinsames Vorgehen finden oder auf diesem Level G7 vielleicht noch gemeinsam mit der Europäischen Union. Das heißt, der Wettbewerber China, das würde Geschäftsführer auch unter Harris zu sein und die sehr kritische Auseinandersetzung mit China. Interessanterweise war es Biden, der mit seinem Amtsantritt gesagt hat, China, das ist das größte Augenmerk in meiner Außenpolitik, weil da geht es auch um eine Frage Demokratie gegen Autokratien. Und dann begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine und Biden musste seine ganze, fast ganze außenpolitische Kraft darauf lenken. Aber China wird sicherlich in den kommenden Jahren, egal mit welcher Regierung, groß im Fokus sein. Aber da die protektionistischen Ansätze von Harris nicht so ausgeprägt sind wie die von Trump, könnte man sicherlich darauf hoffen, dass man versucht, einen gemeinsamen Umgang zu finden. Aber man darf sich nicht täuschen, auch Harris wird am Ende als amerikanische Präsidentin vor allen Dingen die Ziele verfolgen, die den USA dienen. Das haben alle US-Präsidenten gemein und das kann man ja vielleicht auch verstehen, das macht ja ein deutscher Kanzler auch. Man muss ja auch vor allen Dingen auf die eigenen Interessen schauen, aber die amerikanischen Präsidenten, egal ob demokratisch oder republikanisch, sind da immer sehr rigoros. Aber Harris wäre sicherlich eine, die immer den Dialog suchen würde und zwar nicht wie Trump im Sinne eines Dealmakers immer nur mit Einzelpersonen, sondern in der Gemeinschaft.
Rike, wir sind durch, wir haben es geschafft.
Es war ein wilder Ritt durch sehr viele Themen hintereinander. Vielen, vielen Dank dir für all deine Einschätzungen.
Ja, danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Okay, das war jetzt wirklich sehr viel in sehr kurzer Zeit. Ziemlich hohe Informationsdichte. Lass uns doch mal ganz kurz sammeln und vielleicht ein kleines Fazit ziehen. Was passiert, wenn Trump gewinnt?
Bei Trump ist es so, im Vergleich zu seiner letzten Amtsperiode könnte er nochmal mächtiger werden, weil er mittlerweile einfach besser weiß, welche Möglichkeiten er hat. Ein großer Punkt ist auf jeden Fall die strenge Einwanderungspolitik, mit der er vor allem den Leuten Angst macht. Das Klima würde jedenfalls nicht profitieren und mit China würde er vielleicht sogar einen Handelskrieg anzetteln.
Ja, und ich glaube, Harris hat auf jeden Fall auch klare Fokusthemen. Also einmal das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche sollte auf der Landesebene wiederhergestellt werden. Stärkere Klimapolitik betreiben und bei den Kriegen in Ukraine und Nahost wahrscheinlich eher so eine Vermittlerposition einzunehmen. Aber egal, was sie vorhat, bei allem bleibt die Frage, ob sie es im Kongress am Ende dann auch durchsetzen kann und dafür eine Mehrheit bekommt. Also ja, wird spannend.
Okay, aber wie geht es erstmal weiter? In manchen Bundesstaaten und für US-AmerikanerInnen im Ausland hat die Wahl schon angefangen. Sie können zum Beispiel per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Aber am Dienstag, den 5. November, ist dann offizieller Wahltag.
Ja, und Rike hat es ja auch schon erklärt, also es ist einfach sehr viel auszuzählen und ein sehr kompliziertes Wahlsystem. Deswegen wird aber wahrscheinlich nicht der 6. November dann der Tag sein, an dem wir schon wissen, wer Präsident wird. Erste Hochrechnungen gibt es bestimmt schon in der Wahlnacht selbst. Aber ja, wie gesagt, weil die Zusammensetzung von den Wahlberechtigten und die Regeln zur Auszählung in allen Staaten so unterschiedlich sind, dauert es auch in allen Staaten unterschiedlich lange, bis es dann wirklich verlässliche erste Ergebnisse gibt. Bei der Wahl 2020 zum Beispiel gab es erst 4 Tage nach der Wahl ein eindeutiges Ergebnis. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber in Georgia hat die Auszählung sogar 10 Tage gedauert. Also noch mal mehr spannend, finde ich. Nicht nur, dass am 5. November gewählt wird, sondern auch die Frage, wann können wir dann überhaupt über ein Ergebnis sprechen?
Das war's mit der Sonderfolge zu den US-Wahlen. Schreibt uns gerne in den Kommentaren oder auch auf Insta, wie ihr die Folge findet und zu welchen Themen ihr euch sonst noch Sonderfolgen wünscht. Wir freuen uns echt über jede Nachricht, über jedes Feedback. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Magda.
Ich bin Berit. Wir sind Funk und Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Tschüss.
Ciao.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er war es. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hacks und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.